Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen im Hinterhofsänger Talk. Mein Name ist Jan Budde. Wir haben Montagabend, den 10. Februar, 20.32 Uhr, um genau zu sein. Und wir sprechen heute in diesem Podcast über das Heimspiel des ersten FSV Mainz 05 gegen den FC Augsburg. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Bei mir sind seines Zeichens AZ-Journalist Florian Schlecht.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Auch ja, auch wenn ich ein bisschen hoffe, dass ich nicht wegnicke. Ich habe eben noch ein bisschen ins Kissen gesabbert, bevor ich zu euch gekommen bin. War doch eine lange Nacht. Wollte erst nicht den Super Bowl gucken. Dann habe ich mich doch vor den Fernseher gesetzt. Und ja, aber ich glaube, Bene, die geht's genauso.
Ja, er ist nämlich auch da. Benedikt Engelbert, seines Zeichens auch komplett übernächtigt. Augenringe bis unter die Arme.
Das ist mein Statussymbol. Augenringe bis unter die Arme. So habe ich schon immer ausgesehen. Und anders will ich auch nicht sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eben auch nochmal einen kurzen anderthalbstündigen Powernap gemacht nach der Arbeit, weil es doch irgendwie ein sehr harter Tag war nach dem Super Bowl.
Ich habe den Super Bowl null verfolgt. Ich habe vorher keinen Vibe gehabt dafür. Ich finde es einfach nur noch langweilig, muss ich ehrlicherweise sagen. Es ist wie Fußball mit Anhalten. Furchtbar. Oder Rugby mit Anhalten, sagen wir es mal lieber so. Und ich habe es echt probiert, wirklich. Aber es holt mich gar nicht ab. Kaum etwas langweilt mich so sehr wie American Football.
Was ich halt irgendwie krass finde, ist dann doch die Fußballbubble, ne, die sehr, sehr stark eigentlich so Football guckt, ja, und dort irgendwie alles liebt und schätzt, was man im Fußball eigentlich so richtig verachten würde. Ja, so eine Halbzeitshow, vollkommen, die echt schlecht war, wie ich fand. Ja, also da bin ich wirklich fast eingeschlafen. Wahnsinnig viel Show, wahnsinnig viel Promis. Ja, also ich stelle mir hier Helene Fischer auf der Tribüne beim Pokalfinale vor. Ich glaube, die würde jetzt nicht so häufig im Bild kommen wie Taylor Swift, wobei Taylor Swift dieses Mal auch nicht mehr ganz so häufig zu sehen war.
Ja, die haben ein bisschen gespart mit den Taylor Swift Shots. Ich glaube, das war letztes Mal doch etwas zu viel und das war auch irgendwie nicht notwendig. Also ich meine, das hat dem Spiel jetzt auch nichts zugetragen. Die Chiefs waren eh nicht gut genug, als dass das sich irgendwie rentiert hätte und Travis Kelce hat überhaupt keine Rolle gespielt.
Ich würde mal behaupten, der Kernunterschied ist, das eine ist wirklich Kultur und Kulturgut und vor allen Dingen auch geprägt von Fankultur. Und das ist eine wunderbare Überleitung zu diesem Spiel in der Bundesliga gegen den FC Augsburg. Denn vor dem Spiel hat die Kurve sich doch sehr klar bekannt und ein Statement abgegeben. 48 Fanclubs, und das finde ich ist durchaus eine Aussage, haben ein Statement unterschrieben der Supporters gegen den Rechtsruck in Deutschland.
Ja, also ich war tatsächlich überrascht, ja, zu sehen, dass da wirklich, und auch positiv überrascht zu sehen, dass schon die komplette Fankurve tatsächlich mit Bannern, mit Transparenten präsent war und da auch Flagge gezeigt hat. Man muss ja auch sagen, es gab ja auch bei Mainz 05 zuletzt die Vorgeschichte mit den Stickern, mit den rechtsextremen Stickern, wo sich der Verein ja auch wirklich sehr, sehr gut über Silke Banik dann positioniert hatte und auch klar gesagt hatte, Mainz ist bunt, das gehört nicht zu uns. Aber ich fand es jetzt tatsächlich auch so als Beobachter durchaus ein Zeichen, dass die Fanszene da wirklich auch sehr aktiv und sehr klar mit auch sehr kreativen Bannern dann einfach hier eine Haltung bezieht und sagt, also rechtsextremes Denken und menschenverachtendes Denken, das gehört nicht zu uns, das gehört nicht zu diesem Verein.
Und durchaus halt auch ein Zeichen, weil du dir die Sticker ansprichst, in die eigenen Reihen. Das heißt auch nochmal klar Kante bekennen, ey Leute, das wollen wir nicht haben, so denken wir nicht, das entspricht nicht dem Wertekanon, den wir uns selbst gegeben haben, den sich die Mitglieder gegeben haben, das ist nicht das, wofür dieser Verein steht. Ich fand auch Silke Banik, wir hatten das auch als O-Ton damals, hat das wunderbar nochmal aufgezählt, wofür dieser Verein steht und deswegen ein sehr wichtiges Zeichen, dass die Kurve da gesetzt hat.
Ich finde es vor allem wichtig, dass die Kurve das als gemeinschaftliches als gemeinschaftliche Gruppe quasi, als viele kleine Einzelgruppen, die aber zusammen eine Gemeinschaft sind, gemacht haben, dass sich da jeder Fanclub, also fast alle Fanclubs irgendwie beteiligen konnten und dass es so viele unterschiedliche Botschaften waren aus dem Herzen heraus und dass sich da einfach wirklich in der Diversität, aber einheitlich eine Botschaft zeigen konnte.
Ich finde das deswegen so krass, weil so eine Kurve, das vergisst man ja ganz, ganz schnell, ist ja kein homogenes Gebilde. Ja, genauso wenig wie eine Partei komplett ein homogenes Gebilde ist. Du hast in jeder Partei Strömungen. Ne? Man denkt bei den Grünen an die Realos, an die Linken und wenn man es noch mit dem einen oder anderen Kritiker nimmt, mit dem Banalos. Oder du hast das auch in der SPD, wo du linkere Strömungen hast. In der CDU hast du gemäßigtere Stimmen, mehr in der Mitte, manche mehr rechtskonservativ, alles im demokratischen Spektrum, alles in Ordnung, aber das hast du halt auch in einer Kurve. Und deswegen finde ich es wichtig, wenn sich dann eine Kurve in ihrer Vielfältigkeit dahinstellt und sagt, ey, stopp mal kurz, also Demokratie muss noch gewahrt sein, Menschenverachtung, das geht nicht. Ich musste sehr lachen zum Teil auch, reemigriert euch ins Knie, fand ich sehr, sehr gut, hat auch bei mir für einen Lacher gesorgt. Das sind einfach starke und wichtige Botschaften, sowohl nach innen als auch nach außen.
Ich muss euch jetzt natürlich mal fragen, inwieweit das natürlich auch eine Kontroverse in der Fanszene durchaus auslösen kann, weil ich meine, auch dort wird ja wahrscheinlich diskutiert, weil man da natürlich vielleicht auch ja, unterschiedliche Ansichten sein kann.
Boah, ich weiß jetzt nicht, inwiefern da jetzt zwischen den verschiedenen Fanclubs diskutiert wurde. Mit den Fanclubs, mit denen wir Kontakt haben und Kontakt pflegen, war man da eigentlich sehr für und hat das Ganze auch unterstützt. Es sind ja nicht nur Fanclubs, also wir hier müssen wir jetzt dazu nochmal vielleicht sagen, wir sind ja nicht als Podcaster aufgetreten, sondern wir entstammen ja eigentlich einem Fanclub, einer Stadiongruppe. So, und dieser Fanclub hat sich positioniert, nicht wir als Podcast. Ich glaube, wir positionieren uns jede Woche, uns muss man nicht danach fragen, wie wir dazu stehen. Aber zum Beispiel auch unser englischer Schwester-Bruder-Podcast hat sich halt auch da aufgestellt und positioniert. Das heißt, es waren ja nicht nur Fanclubs, sondern eben auf eine gewisse Art und Weise Fanrepräsentanten, die das auch nach außen verkaufen. So, was man aber schon gemerkt hat, ist, dass natürlich nicht alle mit jedem Plakat einverstanden waren. Dass sich Fans gemeldet haben und gesagt haben, ey, Alter, ich bin CDU-Mitglied, bin ich jetzt kein Mainzer mehr oder was? Ja, natürlich bist du Mainzer, so, das ist ja gar nicht so der Punkt. Ja, nur weil du jetzt der CDU angehörst und Friedrich Merz da eine, ich sag mal, diskutable Migrationspolitik gefahren hat im Bundestag, macht dich das jetzt nicht zu einem schlechten Menschen oder zu keinem Mainzer mehr eben. Deswegen an der Stelle auch nochmal gesagt, so man muss nicht mit allem einverstanden sein. Jedes Plakat bildet halt die diversen Meinungen und Strömungen in einer Kurve ab.
Ich würde tatsächlich auch einen Lesetipp geben, nämlich die Kolumne, die Felicitas für uns geschrieben hat. Sie sitzt ja heute nicht im Podcast, hat aber für die AZ ihre wöchentliche oder eine wöchentliche Fankolumne geschrieben, wo ja wechselnde Schreiber dann auch aktiv sind. Und sie zum Beispiel hat dann auch argumentiert, dass es eben bei diesen Protesten nicht um Parteien geht, sondern darum, dass im öffentlichen wie im politischen Diskurs rechte Haltung außerhalb des demokratischen Spektrums immer normaler werden.
Ja.
Und das ist einfach auch ein Signal nach innen, ist eine Erinnerung daran, welche Werte Mainz 05 vertritt. Und ich fand diese Argumentation sehr gut, ist auf jeden Fall mein Tipp, ist einfach sehr lesenswert, weil sie es, finde ich, auch einfach sehr gut argumentiert, warum eine Kurve sich auch politisch äußert.
Was ich besonders toll fand, auch die Stadionregie von Mainz 05 hat da mitgemacht und es wurden, sag ich mal, antifaschistische Lieder vorher gespielt. Also ich sag mal so, wie heißt die? Toten Hosen,
Schrei nach Liebe.
Schrei nach Liebe, ja. Das neue Lied von Finch. Ja. Es ist so schön, wenn man dumm ist oder irgendwie sowas. Also ich habe mehrere Lieder gehört, die, sag ich mal, in dieselbe Richtung gehen und da zeigt der Verein auch schon durch die Stadionregie, dass sie hinter dieser Botschaft stehen und dass sie da auch mitmachen. Und eine Sache würde ich gerne noch ergänzen. Es waren natürlich nicht nur Fanclubs, die da mitgemacht haben, sondern natürlich auch Gruppierungen aus der organisierten Szene.
Ja, natürlich. Aber vielleicht an der Stelle auch noch einmal gesagt, weil das ist, glaube ich, auch wichtig, weil vieles zur Zeit und auch kurz vor der Bundestagswahl spaltet. So, und man ist auch an der einen oder anderen Stelle, bei mir war es ja vor ein paar Wochen als schlecht, als wir beide hier alleine saßen, ich war komplett Politik übersättigt mal für eine Zeit und habe gesagt, boah, brauche ich jetzt gerade mal nicht. Das ist okay, man kann sich auch mal rausziehen, aber das ändert ja nichts an den Grundwerten und an unserer Haltung oder an meiner Haltung in dem Fall. Und rechts ist nicht das Problem. Der Rechtsruck, das, was du vorhin beschrieben hast, schlechti, was Felicitas da beschrieben hat, das ist das Problem. Bitte nicht verwechseln. Nicht rechts ist das Problem, sondern Rechtsruck ist das Problem. Solange alles im demokratischen Konsens vereint bleibt, ist das vollkommen in Ordnung. Man kann immer über das Wie streiten, aber nicht über das Was. Und das ist ziemlich klar bei Mainz 05. Und wenn man Mitglied in einem Verein ist, dann ist man Teil eines demokratischen Gebildes. Und dann ist man ein mündiges Mitglied. Und ein mündiges Mitglied hat auch die Werte zu vertreten und daran zu erinnern. Und das ist geschehen, nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen fand ich dieses Auftreten der Kurve extrem begrüßenswert. Aber das war ja nicht der einzige Konsens, den, glaube ich, alle Fans haben, tatsächlich über alle Parteigruppen, alle politischen Strömungen hinweg. Der Spaß hört auf, wenn das Bier teurer wird.
Ja, es ist schwierig. Ich habe da auch kurz schlucken müssen. Und zwar nicht Getränke, weil das ist die zweite Preiserhöhung ziemlich genau innerhalb eines Jahres. Also wir hatten Ende Januar, Anfang Februar 24 im Schnitt 30 Cent pro Getränk und ich glaube sogar 60 Cent für Wurst und Fleischprodukte, sag ich mal so, Essensprodukte. Und jetzt nochmal 20 Cent mehr quer durch die Bank. Außer Wasser, was der Verein irgendwie so deutlich beteuert hat, nachdem wir letztes Mal auf den Deckel bekommen haben. Ja, also es ist alles teurer geworden, außer Wasser.
Naja, also sagen wir mal so, man muss das ja einmal so im Vergleich sehen. Jetzt haben wir nicht von allen die aktualisiertesten Preise. Das heißt, wir müssen mal die Preise nehmen, die vor Start der Saison oder mit Start der Bundesliga-Saison kommuniziert wurden. Und mit der jetzt neuen Preiserhöhung ist Mainz 05 anders noch als im sportlichen Bereich noch erfolgreicher, nämlich jetzt auf Platz 2 unterwegs, also tatsächlich auf Kurs Deutsche Biermeisterschaft.
Nur Bremen, nur in Bremen und in München ist das Bier teurer und zwar 10 Cent. Oh.
Also Platz 3. Wir kämpfen
wir aber. Sind Platz 3, aber Platz 3. Es ist nicht ein großer Unterschied mehr.
Ja, der Verein hat ja die Preissteigerung mit den gestiegenen Lohn- und Einkaufskosten erläutert. Das ist ja inzwischen fast ein Trend, den wir immer haben. Ja, also auch wenn wir in eine Kneipe gehen, zahlt man ja inzwischen auch für ein großes Bier manchmal weit mehr als 5 Euro. Das finde ich übrigens mit 41 Jahren auch immer noch erschreckend, weil ich mich tatsächlich noch an Zeiten erinnern kann, an denen man irgendwas über 2 Euro manchmal bezahlt hat.
Also ich erinnere mich auch noch daran, dass ich als Kind im Supermarkt, damals war es noch ein Kaisers bei uns in Wuppertal, und da, wo die Menschen noch immer früher ihre Tüten gepackt haben, da ist denen gerne mal das Kleingeld runtergefallen oder das Münzgeld. Und da habe ich mal so ein 5-D-Mark-Stück gefunden. Da hat meine Mutter gesagt, nee, das müssen wir zurückgeben. Und ist an die Kasse gegangen, hat gesagt, das ist sehr viel Geld, können wir das zurückgeben? So, also 5-D-Mark, was wäre das heute? Also das wäre ein großes Bier bei Mainz 05 auf gut Deutsch gesagt. Also es ist schon heftig.
Also wenn ich noch überlege, als ich 18 war, und das ist jetzt echt schon lange her, da war ich hier und da mal in der Disco abends, war nicht, gar nicht der große Disco-Gänger. Nee, guck mich nicht so an, ich war gar nicht so der große Disco-Gänger. Hat mir nicht so viel Spaß gemacht, aber da gab es dann tatsächlich irgendwie so einen Abend, wo du eine Flasche Bier für einen Euro bekommen hast, ja. Also ich muss ehrlich sagen, es war wahrscheinlich noch eine Mark, also so alt bin ich dann leider wohl doch.
War das vor der Wende?
Ach ja, aber ich meine, wie gesagt, ich glaube, das ist leider auch einfach die Zeit, in der wir leben. Aber es ist natürlich erschreckend, dass das jetzt zweimal so kurz nacheinander passiert ist. Und das ist eigentlich auch das, wo ich negativ aufgehorcht habe und wo ich sagen muss, ist das jetzt wirklich notwendig oder kann man nicht einfach von vornherein richtig kalkulieren, dass die Preise über 2 oder 3 Jahre stabil bleiben?
Ja, das ist genau das, was so ein bisschen bei mir auch Anstoß findet, dass ich sage, okay Leute, ich finde es richtig, dass die Leute da vernünftig bezahlt werden, das ist alles fair. Ich sehe auch, ihr habt vermutlich Leute nachordern müssen und neu einstellen müssen, weil sonst die Schlangen zu lang geworden sind. Ihr habt das Angebot ausgeweitet, das braucht natürlich auch nochmal Personal etc. pp. Aber das war ja absehbar. So. Und natürlich Inflation etc. pp., das treibt ja irgendwo die Preise auch hoch. Dass es aber innerhalb von einem Jahr 2 so satte Preissprünge gibt, die dich so weit halt auch im Liga-Vergleich nach vorne werfen, das ist zumindest ein bisschen diskutabel.
Man muss vor allem auch immer gucken, wie weit man gehen kann, weil Fußball natürlich immer ein Ereignis für jede soziale Schicht sein soll, ja. Und natürlich denke ich dann schon immer irgendwie an den Vater oder die Mutter mit 1 oder 2 Kindern. Man bezahlt dann die Karten. Sicherlich ist dann ja auch für Familien vieles vergünstigt. Das muss man wahrscheinlich immer einräumen. Aber natürlich ist es dann entsprechend, wenn man dann vielleicht 3 oder 4 Bratwürste kauft und 1, 2 Bier und dann noch 2 Softdrinks, ist so ein Stadionerlebnis inzwischen schon ja, recht teuer.
Ist ein happiges Ding. Und das wegen der Bierpreiserhöhung dann auch noch Martin Schmidt. Ne? Nach 14 Jahren.
Jetzt sagt sie dir die Reißleine. Das ist
so,
nicht mit
also
ihm
die Bierpreiserhöhung, da gehe ich nicht mehr mit. Das sind Werte, mit denen kann ich mich nicht mehr identifizieren. Also 12 Jahre, also vor 14 Jahren bei Mainz 05 angefangen, 12 Jahre im Verein gewesen. Martin Schmidt, muss man ehrlicherweise zugeben, eine Ära geht zu Ende.
Ja, mega. Also ich meine, er hatte einen ganz kurzen Abstecher, unter anderem ja auch nach Augsburg und Wolfsburg. Aber im Grunde immer dem Verein treu geblieben, seit er hier ist und irgendwie so im Herzen auch immer dabei gewesen. Ja, ich würde auch sagen, sogar sein Fußball war sehr vereinstreu immer, den er in den anderen Vereinen gespielt hat, war sich da.
Er hatte eine Handschrift, wenn du es jetzt mal so ausdrücken
genau,
möchtest.
Und ja, ist natürlich irgendwie ein bisschen absehbar gewesen. Also ich denke, in der letzten Zeit ist er ja schon zurückgetreten, etwas mehr von seinem Posten. Er hat sich um seinen Vater, der irgendwie krank ist, schwerer erkrankt, da sich um ihn zu kümmern. Und das finde ich mega ehrenwert, dann von ihm auch zu sagen, okay, er nimmt sich die Zeit für die Familie. Und ja, dementsprechend wünsche ich ihm echt alles Gute. Und es war eine schöne Zeit mit dir, Martin.
Genau, er hatte im Sommer schon mal das Hintertürchen mal für einen möglichen Abschied offen gelassen, als noch gar nicht absehbar war, dass er wegen der familiären Gründe einfach sehr, sehr schnell sich auch stärker zurückziehen würde. Sein Vater, da gibt es übrigens auch eine sehr schöne Geschichte, die rund um Weihnachten in der Neuen Zürcher Zeitung kam. Die hatten ihn dann mal auch in den Wallis besucht in seiner Heimat und hatten dann eben auch mal so aufgezeigt, wie das Leben so zwischen Pflege des Vaters und Profifußball in Mainz aussieht. Also wirklich ein fantastisches und schönes Stück gewesen. Inzwischen geht es dem Vater besser. Trotzdem war halt absehbar, wenn Nico Bungert und Michael Schönwald sich richtig eingearbeitet haben. Und da sehe ich bei beiden richtige Fortschritte. Martin Schmidt meinte jetzt zum Beispiel auch schon, die beiden können die nächste Ära von Mainz 05 prägen in diesen Funktionen. War absehbar, dass er dann auch den Rückzug antreten wird. Und er scheint auch ambitioniert zu sein, zum Sommer hin auch im Fußball wieder was Neues zu finden. Er hatte schon gesagt, dass er jetzt nicht Privatier wird, dass er jetzt nicht in Pension geht, dass er sich nach wie vor im Business sieht, dass das Herz am höchsten an der Seitenlinie schlägt. Er möchte jetzt mal hospitieren in England, auch mal ein bisschen Skifahren in der Schweiz. Er hat Kind und Partnerin hier in Mainz, ist also privat dann durchaus auch noch hier verankert. Aber es klang alles danach, dass er schon ein bisschen drauf spekuliert, in den Fußball im Sommer zurückzukehren, dann aber mehr in Heimatnähe Schweiz oder Italien zum Beispiel, also alles, was Nähe des Schweizer Bereichs ist.
Mir ist halt nochmal aufgefallen, wann wir mit dem Podcast angefangen haben, zu welcher Zeit. Das ist halt auch so richtig verrückt. Also als Martin Schmidt ging, haben wir ja quasi angefangen, so ungefähr.
2017.
Und das ist halt auch krass. Also das hat bei mir nochmal so ein Flashback ausgelöst, bei dem ich mir dachte, fuck, sind wir lange da. Und als er dann zurückkam, wenn du dich erinnerst, hatte der SWR, wir waren ja in akuter Abstiegsnot, als er und Christian zurückkamen, und dann hat der SWR ein Streitgespräch zwischen uns beiden aufgenommen.
Oh Gott im Himmel.
Wo wir darüber gesprochen haben, ey, Abstieg, Chance oder Untergang des Vereins, so ungefähr, um es ein bisschen überspitzt zu sagen. Und Martin Schmidt wurde danach dann eingeblendet und sagte, ja, also die haben beide Ahnung.
Das war im SWR-Dings Sonntagabend.
Damals noch Flutlicht.
Flutlicht, so. Genau. Ja.
Genau, ja. Also geil. Jemand, der da sehr, sehr...
Der kann das auch gut einschätzen, wenn wir da Ahnung haben.
So, genau. Also wir haben Ahnung, wollten wir nur festhalten.
Legitimiert durch Martin Schmidt.
Schmidt approved. Zack, Stempel drauf.
Ja, was ich bei ihm immer sehr beeindruckend fand, ist ja diese Biografie, was der schon alles im Leben gemacht hat. Als Fußballer.
7 Kreuzbandrisse, musst du immer wieder dazu erzählen. Ne?
7 Kreuzbandrisse, hat jetzt auch noch Unternehmen im Bereich von Berufsbekleidung und im Handel von Sportwagen. Also der ist wirklich ein Multitalent. Und auch dieser Weg, wie der damals nach Mainz geführt hat, von Thomas Tuchel empfohlen, ne, weil man sich mal beim FC Thun dann bei einem Spiel begegnet ist, in zerrissenen Jeans und mit Krücken wegen seines 7 Kreuzbandrisses nach Mainz gekommen.
Ja, aber ich hab mir dieses Video nochmal, dieses Abschiedsvideo angeguckt. Und Christian Heidel, muss man ja sagen, Christian Heidel, Märchenerzähler, ich könnte ihm stundenlang zuhören und er kann es ja halt auch einfach. Aber dieses, ich habe schon das ein oder andere, ich möchte sagen, Bild das eigentlich von einem anderen Trainer kommt, entdeckt. Die zerrissene Jeans, in der angeblich Jürgen Klopp beim HSV abgelehnt wurde. Die Salzstreuer, wo er Taktikschulungen mit Thomas Tuchel gemacht hat, was ja eigentlich eine Geschichte zwischen Pep Guardiola und Thomas Tuchel angeblich ist, wo ich mir dachte, huiuiuiui, also die Metaebene, da hat der Christian aber mal ganz groß die Trickkiste aufgemacht, um den Martin mal so richtig schön anzuheben, was er natürlich auch verdient hat.
Ne? Ich bin ihm ja auch dann natürlich auf den Leim gegangen, weil bei zerrissenen Jeans schrillte es direkt auch bei mir. Wir hatten dann nach dem Spiel noch eine große Runde mit Martin Schmidt, weil ich habe natürlich auch dann direkt an Jürgen Klopp gedacht, ne? Und dieser Kontrast, Mainz 05, der Verein, der Menschen auch mit zerrissenen Jeans, ja, eine Chance gibt. Und
gerissenem Kreuzband.
Richtig. Und so ein HSV, ja, wo irgendwelche Scouts halt irgendwo wahrscheinlich versteckt hinter Bäumen standen, ne, notiert haben, oh, der Kloppo hat zerrissene Jeans an. Ja.
Und ist unrasiert,
ja.
Martin Schmidt, die langen Haare, ne? Also es ist ja alles so ein bisschen 68er-Vibe, wenn du das Bild so im Kopf ausmalst, ne?
Oh Jungs, ich hatte gerade so eine dermaßen krasse Assoziation, als du 7 Kreuzbandrisse gesagt hast. Über 7 Brücken musst du gehen, aber also 7 Kreuzbandrisse überstehen.
Irgendwann wirst du ein Mainzer sein.
Das wird die Hymne von Martin Schmidt,
ja, bei Mainz. Aber es ist eine Ära, die er geprägt hat, und das bringt mich zum letzten Thema rund ums Spiel und eine kleine Kuriosität quasi, und zwar der Verein hat demnächst im Spiel gegen den SC Freiburg das 120-jährige Vereinsbestehen. So. Und dann kam eine Meldung raus. Und dann war die Meldung wieder weg. Aber der Bene war schlau genug, zwischendrin Screenshots zu machen.
Ja, also ich sag mal so, die Screenshots habe nicht ich selbst gemacht, sondern die wurden mir aus unserer Gruppe von Ex-Twitter-Usern, Ex-Pats quasi, zugespielt. Ja, und das war eigentlich ein Presseartikel von Mainz 05, wo es darum ging, wie der Verein und die Vereinsführung sich mit Fanvertretern getroffen hat und Sachen besprochen hat. Und da war so ein kurzer Abschnitt zum Vereinsjubiläum, 120 Jahre, hast du ja eben schon gesagt. Und da war so der erste Satz, es wird ein Sondertrikot geben. Und irgendwie 2 Stunden später war der Satz wieder weg aus dem Artikel.
Also der Hype war kurzzeitig richtig real. Der ging richtig steil. Ich habe mich auch schon gefreut, weil ich mir dachte, geil. Also die letzten Trikots, die wir hatten, bis jetzt zu dem, das wir jetzt hatten, das war ja alles so ein bisschen retromäßig angehaucht. Wenn das Ding jetzt nochmal richtig retromäßig kommt, nehmt mein Geld, nehmt es einfach, weißt du, weil das würde ich mir sofort kaufen. Weil ich habe diese alten, diese Erdal-Dinger zum Beispiel noch, ne? Egal ob es das karierte, nicht liniert, das gestreifte, ne? Also ich finde die geil, auch langärmlich oder so mit diesem Kragen, da ist einfach alles nice dran.
Diese, ich denke direkt an eins so aus den frühen 90er Jahren, wo dann irgendwie auch noch Sat.1 vorne draufsteht, irgendwelche abgespaceden Ende der 80er Jahre, frühe 90er Jahre Muster, irgendwie was überhaupt nichts mit Fußball zu tun hat, ganz wilde Sachen, aber da hätte ich richtig Bock drauf.
Oder du baust irgendwelche Bilder ein, die die Geschichte des Vereins der vergangenen Jahre geprägt haben. Ich weiß nicht, ob sowas zum Beispiel auch möglich ist. Also der Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt.
Das wäre eine tolle Aktion, ne? Muss man auch sagen. Also das, da gibt es genug Bilder, die sich dafür anbieten würden. Und da hat man einfach Lust drauf. Da bekomme ich Lust. Und es gibt ja auch Tendenzen wie dieses Archiv, wo auch man auch digital Zeitgeschichten oder Beweise, die auch digital angetragen worden sind, vorgebracht wurden. Unsere liebe Katha aus unserer Stadiongruppe, aus unserem Fanclub hat zum Beispiel ihr zweite Liga
Na und Schild
eingeschickt. Denn es gibt ja dieses Foto von ihr, damals noch am Bruchweg, zweite Liga, na und. Und das ist natürlich was Schönes, wenn man sowas im Archiv hat. Ich finde es schön, dass der Verein anfängt, seine Geschichte noch etwas mehr zu zelebrieren. Und dazu gehört oder würde tendenziell auch ein Jubiläumstrikot gehören. Und falls sich das jemand ausgedacht und das einfach da reingeschrieben hat, so, wenn der einfach seinem weirden Gedankengang einfach mal kurz freien Lauf gelassen hat, dieser Mann oder diese Frau hat recht, macht es bitte, ja?
Das wird aber, also ich habe jetzt dann auch drüber nachgedacht, über die Logistik davon. Und zwar müsste das ja bedeuten, das Freiburg-Spiel ist das nächste Heimspiel nach dem St. Pauli-Spiel. Das heißt, wir spielen das St. Pauli-Spiel in dem Fastnachtstrikot und direkt das darauf folgende Heimspiel wäre dann in einem Jubiläumstrikot.
Viele Trikots für eine Saison, muss man dazu mal sagen, ne?
Ja, aber 5 sind erlaubt.
5 sind erlaubt. Ich meine, die Bayern machen es ja quasi rein, weil sie die. Aber ist es natürlich auch ein Thema Nachhaltigkeit etc. pp. Mhm. Aber trotzdem, um mal die eigene Geschichte zu zelebrieren, das ist auch was Nachhaltiges, da kann man auch mal drauf verweisen. Das ist etwas, was man, finde ich, zumindest tun sollte. Und der Draht zwischen Vereinen und Fans, der wird ja immer ein bisschen enger, es wird immer noch ein bisschen besser. Und sowas ist eine wunderbare Art. Wenn man dann noch schafft, die Fans am besten in den Prozess zu integrieren, wäre es für mich noch besser. Aber ich möchte jetzt mal nicht hier wieder das Ganze in Kritik ausarten lassen. Also über ein Jubiläumstrikot würde ich mich persönlich ziemlich freuen.
Und diesmal kriegst du es vielleicht, ja. Beim Fasnachtstrikot habe ich da noch die Geschichte im Kopf, dass es das in deiner Größe nicht mehr gab.
Ich habe mir das nicht gekauft. Also ich hab auch gar nicht versucht, es mir zu kaufen, muss ich ehrlicherweise zugeben, weil ich weiß, was das für ein Run ist und ich musste arbeiten, ich hatte keine Zeit dafür. Deswegen, aber es bringt mich natürlich zu etwas, nämlich zur Ausgangslage vor dem Spiel gegen den FC Augsburg. Denn über dieses Spiel, auch wenn wir vielleicht nicht wollen, auch wenn wir es nicht verloren haben, weil es 0-0 ausgegangen ist, müssen wir ja trotzdem noch sprechen. Denn es bestand ja die Chance, nachdem man im vergangenen Heimspiel den Vereinsrekord mit 5 Heimspielsiegen in Folge eingestellt hat, diesmal mit einem Sieg gegen den FCA den Vereinsrekord zu brechen und damit eine Marke zu setzen, die ein bisschen Bestand haben könnte.
Vor allem vor dem Hintergrund, wenn man überlegt, dass bei den Heimsiegen davor einfach mal Bayern geschlagen wurde, Stuttgart und Dortmund. Ja, also man hat halt wirklich auch so Top-Clubs hier in die Knie bezwungen. Aber dann fuhr die Betonrührmaschine am Samstag vor vom FC Augsburg.
Die übrigens nicht zu erwarten war. Also ein Remis stand null zur Debatte, denn zwischen Augsburg und Mainz gab es seit 18 Partien kein Unentschieden mehr. Und das ist ja eigentlich auch was. Das heißt, irgendjemand sollte gewinnen und gefühlt waren das eigentlich wir. Hinzu kam dann aber noch die Betonrührmaschine, du hast sie angesprochen, mit dem Namen Finn Dahmen, den wir ja auch noch sehr gut kennen, weil er hier ausgebildet worden ist und seine Bundesliga-Premiere hier gespielt hat. Das war eine gute Gemengelage. Also wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, Martin Schmidt, der sowohl Mainz als auch Augsburg Trainer gewesen ist, Finn Dahmen, der Ex-Spieler von Mainz 05, jetzt beim FC Augsburg unter Vertrag steht, plus diese Voraussetzung eigentlich war wirklich angerichtet für richtig Party.
Die zwei dänischen Trainer,
die vorher als Models, weil sie auf einer Schule waren, in einer Zeitschrift abgebildet worden sind. Tolle Geschichte. Und natürlich hatte sich Bo Henriksen direkt auch noch einen Logenplatz gesichert für das Spiel. Und das hat ein bisschen für Irritationen gesorgt, weil du, Bene, hast dich gefragt, also erstens, warum darf der so kurz vor Anpfiff noch in den Innenraum?
Ja.
Er war ja nicht nur im Innenraum, sondern hat ja auch noch die Mannschaftsansprache gehalten. Er durfte in der Halbzeit zur Mannschaft. Wieso? Der ist doch gesperrt. Das ist der Kernunterschied und das war mir auch null bewusst zwischen einer gelben Karte für einen Trainer und einer Sperre und einer Rotsperre für einen Trainer. War dir das so geläufig?
Nein, war mir tatsächlich auch relativ neu, ja, weil wenn wir ehrlich sind, so viele Gelbsperren gibt es ja eigentlich für Trainer im Laufe einer Saison nicht. Meistens sind es ja dann doch eher die klassischen roten oder wie bei Bo Henriksen in Leverkusen gelb-roten Karten, die man kennt. War mir auch neu. Er konnte ja zum Beispiel dann auch die Pressekonferenz halten nach dem Spiel. Das war ja dann zum Beispiel auch kein Problem. Was ihm aber schon gefehlt hat, das war dann an der Seitenlinie zu stehen und dann wie so ein Irrwisch hoch und runter zu rennen. Das, glaube ich, ist auf so einer oder in so einer Loge ein bisschen schwieriger.
Ich habe schon das Gefühl gehabt, Bo Henriksen ist ja 50 geworden und er hat das so perfekt getimt mit der gelben Karte, dass er den Kater auf der Loge ausnüchtern kann.
Also ich glaube, er konnte schon hin und her laufen, ne? Vom Cocktail bis hin zum Sitz und wieder zurück, hin, zurück, hin, ist zurück.
Halt nicht so an der Seitenlinie entlang, sondern mehr so in der Vertikalen.
Beschwipst zum 50. vom Krabbencocktail. Ja, das ist doch mal eine super Ausgangslage, damit wir über dieses Spiel, was ja eigentlich etwas, ich sag mal, ereignisarm daherkommt, um darüber zu sprechen und es uns mal genauer anzuschauen.
Ja, Bo, ihr habt in den letzten Jahren gegen FC Augsburg immer relativ verkackte Spiele gehabt.
Welche Spiele haben wir gehabt?
Verkackt.
Okay.
Scheiße.
Aha.
Verkackt. 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 Kackt. Kackt. Kackt.
Dann lasst uns auf das Spiel gucken und zuallererst mal auf die Startelf. Denn da gab es Veränderungen.
Genau, Moritz Jens hat wieder den zentralen Part in der Abwehr übernommen, nachdem Stefan Bell sich ja jetzt am Oberschenkel verletzt hatte und erstmal ausfällt.
Das war ja nicht klar, da war ja die Frage, Maxim Leitsch vielleicht zentral, auch vielleicht als jemand, der etwas mehr Schärfe, ein bisschen mehr Präzision in die Spieleröffnung reinbringt als Jens. Also das war schon eine kleine Überraschung zumindestens.
Würde ich sogar fast widersprechen, weil Jens, bevor Stefan Bell dann wieder zum Stammspieler wurde, ja schon der Abwehrchef war und ja eigentlich auch solide Leistungen gezeigt hatte. Also tatsächlich war es bei Bell eher so, dass er ja mit diesem Pokalspiel gegen Bayern zweite Halbzeit reinkam und auf einmal diese Mannschaft eine Stabilität hatte, die sie so zuvor im Gesamten nicht hatte. Und das hat ihn halt auch gesettelt. Und ja, jetzt werden die Karten wieder ein bisschen neuer gemischt. Aber ich finde, dass Moritz Jens es dann auch tatsächlich ganz ordentlich gemacht hat.
Und dann war Nadim Amiri wieder da, der wieder ins Zentrum gerückt ist, der aber für mein Empfinden irgendwie noch nicht so richtig rund lief.
Ja, das hatten wir irgendwie, wir haben uns im Blog sehr viel unterhalten. Es hat sich alles irgendwie nicht so angefühlt, als wenn Amiri so richtig so die Kontrolle auf das Spiel hat. Also er kann so nicht so den Finger drauflegen auf den Puls des Spiels. Und
irgendwie wirkt auch seine Hüfte noch nicht wieder richtig im Gelenk drin.
Mega unrund gelaufen.
Ja,
oder?
Ja, genau. Das meinte ich auch. Und das eine, was du auch ansprichst, der ist ja eigentlich so ein Taktgeber. Jemand, der das Spiel mal schnell macht, der da wieder das Tempo rausnimmt. Und das hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte bei diesem Spiel Momente und am eindrücklichsten ist mir das Anfang der zweiten Halbzeit. Ich denke, fuck, Alter, Ende 70. Minute, guck auf die Uhr, ne, 55. Also einfach ein Zeitgefühl-Gap von 20 Minuten, weil es sich so dermaßen langwierig angefühlt hat. Und das war wirklich eindrücklich für mich.
Jetzt bist du aber direkt natürlich schon in der zweiten Hälfte. Die erste Hälfte empfand ich ein bisschen anders, also nicht ganz so schlimm. Die zweite Hälfte war natürlich insgesamt sehr trocken, wenig Torabschlüsse auf beiden Seiten. Die Qualität der Torabschlüsse war dann nochmal schlechter, die es gab. Also die zweite Hälfte war einfach schwere Kost insgesamt. Aber ich finde eigentlich so die erste Hälfte, wenn wir jetzt mal auf die andere Seite der Medaille gucken, hatten wir 4 Großchancen. Wir haben durchaus Chancen kreiert und gerade die Anfangsviertelstunde war richtig gut eigentlich.
Und das lag auch an jemandem, der weiterhin den Vorzug erhalten hat vor dem wiedergenesenen Johnny Burkhardt, nämlich Nelson Viper durfte starten. Das haben wir aber auch so erwartet, weil man natürlich bei Johnny jetzt nichts überhasten wollte. Und Nelly hat seine guten Leistungen ein weiteres Mal, finde ich zumindest, bestätigt. Der hängt sich rein, der arbeitet, er kommt zu Abschlüssen. In dem Fall nicht glücklich, aber ein sehr gutes Spiel wieder von einem sehr guten und jungen Spieler.
Ich finde es sehr interessant, Nelly Viper hat es irgendwie geschafft. Er hat sich so ein bisschen, glaube ich, in die Zweikämpfe reingefuchst. Also ist mir extrem aufgefallen, dass Nelly Viper sich sehr körperlich reinstellt, die Spieler wegdrückt, bevor der Ball runterkommt. Also vom Timing her in der ersten Hälfte richtig gut gewesen, in der zweiten Hälfte hat es nicht mehr ganz so gut geklappt. Aber man merkt, mit mehr Spielzeit kriegt er Erfahrung, er weiß, ah, okay, so muss ich in den Zweikämpfen, es gab ja viele hohe Bälle, also dementsprechend wurde er auch oft angespielt. Und da hat man schon gemerkt, okay, er findet langsam in seinen Rhythmus und er weiß, okay, jetzt so läuft das Spiel für mich und so muss ich das jetzt auch lösen.
Ich finde vor allem auch wirklich, dass er überhaupt nicht isoliert ist in dem Spiel, was ja gerade bei so einem Stürmerprofil wie bei ihm passieren kann. Ja, also groß, eigentlich gute Abschlussqualitäten auch, ja, schon so ein klassischer Neuner. Aber ich finde, er ist gerade auch wahnsinnig gut in dieses Spiel eingebunden. Also diese Szene, wo er dann weiterleitet auf Paul Nebel zu einer dieser Großchancen, das war schon wahnsinnig stark gemacht. Er stand auch in ein, zwei Momenten tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, da fehlt ihm vielleicht noch so diese Kaltschnäuzigkeit im Profifußball. Da glaube ich aber, dass wir da in Mainz die Saison auch extrem verwöhnt sind durch Johnny Burkhardt.
Aber es war eine Traumkombination des Mainzer NLZs. Und das war das Schöne. Also da setzt er sich, wie Bene es beschrieben hat, im Zweikampf durch. Ein wirklich schwieriger Ball, dann aus vollem Lauf hochzuspringen und über den Gegenspieler zu heben, in den Lauf von Paul Nebel, der den Ball mitnimmt und einen wirklich guten Abschluss macht. Und dann Finn Dahmen aus dem eigenen NLZ muss in dem Moment dann die Glanzparade des Tages anlegen. Eine brillante Tat von ihm. ich glaube, bei vielen anderen Bundesliga-Torhütern wäre der in dem Moment drin gewesen. Und bestimmt auch wurde er deswegen gehalten, weil natürlich eine extra Portion Motivation bei ihm mit drin war. Und das hast du, glaube ich, in dem Moment auch gesehen. Aber da ist wahrscheinlich dem ganzen NLZ, obwohl es kein Tor für Mainz 05 war, mal kurz das Herz aufgegangen.
Ja, das ist bei mir tatsächlich auch passiert, weil natürlich die Entwicklung von Finn Dahmen auch immer Berg- und Talfahrt war. Er hatte Phasen, wo er gar nicht mal richtig gespielt hat. Dann ist er wieder reingeworfen worden. Jetzt ist er aktuell wieder Stammspieler. Also finde ich eigentlich richtig cool. Und man muss ja wirklich sagen, die Chancen, die wir hatten, diese vier Großchancen, die hat alle er gehalten.
Man muss auch wirklich sagen, das tut ihm gut. Also in der Mixzone habe ich dann hinterher mitgekriegt, wie der wirklich von Teamkollegen abgefeiert wurde. So nach Motto, ja, so lange, ne, haben sie über dich gesagt, du kriegst immer dein Gegentor. Ich meine, er hat ja wahnsinnig lange auch, glaube ich, auch irgendwann fast gelitten unter dieser Serie, dass er gespielt hat, aber nie zu null gespielt hat. Ja, er hatte ja auch in Mainz schon sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Ja, aber dieses zu null, das fehlte dann tatsächlich bei ihm immer. Jetzt hat er es schon mehrfach erreicht. Ich finde, er strahlte auch einfach eine Ruhe, eine Souveränität, eine Zufriedenheit aus. Fußballerisch ist er sowieso einer der besten Torhüter der Bundesliga. Aber ich finde, er hat sich auch in Bereichen wie Strafraumbeherrschung nochmal weiterentwickelt und auf der Linie ist er sowieso ein guter.
Oh, und das war natürlich dann das perfekte Spiel. Eine eigentlich wirklich unterlegene Augsburger Mannschaft und Mainz 05 im Vollgasmodus und Finn Dahmen konnte sich in der ersten Halbzeit auszeichnen. Ohne Ende. Aber warum, und jetzt müssen wir den Blick natürlich ein bisschen weiten, jetzt müssen wir den Finger dann doch in die Wunde legen, warum lahmt die Offensive denn scheinbar seit ein paar Spielen?
Das fand ich lag jetzt zum einen tatsächlich daran, dass die kreativen Offensivspieler tatsächlich am Wochenende nicht in die Gänge gekommen sind, vielleicht auch zu wenig Freilaufverhalten hatten, also schon sehr gut zugestellt waren, aber ich hatte auch den Eindruck, durch so Freilaufverhalten hat man die Augsburger da auch nicht so richtig gestresst, also da würde ich jetzt tatsächlich namentlich Nadim Amiri und Jason Lee nehmen, der momentan schon mit seiner Form kämpft. Paul Nebel würde ich ausklammern tatsächlich.
Ich wollte nämlich gerade fragen, weil Paul Nebel war ja für mich zumindest der beste Mainzer auf dem Platz.
Genau, Paul Nebel würde ich ausklammern, für mich war er auch der beste Spieler, weil er einfach auch durch seine ständige Bewegung schon so ein Stressfaktor für einen Gegner ist. Er auch wirklich in Räume gegangen ist, die gefährlich waren. Das hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt. Und ein Grund, da war ich vor dem Spiel sehr gespannt, wie sich das bemerkbar macht, war für mich jetzt tatsächlich auch das Fehlen von Cassie. Der war ja gelb gesperrt, wurde ersetzt durch Silvan Widmer. Und Cassie ist für mich eine der ganz großen Entdeckungen dieser Saison. Er ist ja kein ganz junger Spieler mehr, aber er ist einer, der inzwischen in diesem Zusammenspiel mit Pau Nebel, mit Nadim Amiri wahnsinnig gut funktioniert und vor allem einer, der über die Außen auch immer mal wieder den Weg in die Mitte sucht. Ja, dann überlädst du vielleicht mal eine Mitte auch mal ein bisschen mehr oder die rechte Seite, auf der er dann anläuft. Das ist für einen Gegner wahnsinnig schwer zu kontrollieren. Und Silvan Widmer ist ein Kämpfer, hat auch seine Seite gut zugehalten, aber er ist im Offensivspiel, im Spielaufbau einfach zu bieder. Man hat da wirklich große Qualitätsunterschiede im Fußballerischen gesehen und eigentlich ist es eine Stärke von Mainz 05, dass man gerade über so Cassie, Nebel, Amiri auf der Seite schon immer sehr, also sehr dominant auch sein kann.
Ich habe das tatsächlich sehr ähnlich empfunden. Jetzt natürlich die rechte Seite war die Änderung in der Startelf natürlich am krassesten. Paul Nebel, haben wir ja gesagt, hat trotzdem irgendwie funktioniert. Ich hatte mir von Silvan eigentlich mehr Torabschlussgefahr quasi erhofft, ja. Weil Silvan das halt auch traditionell bei uns gemacht hat. Auch natürlich die Einwürfe, eine sehr viel größere Waffe als bei Cassie. Der eine Einwurf hat ja auch zu einer von den Großchancen geführt. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist ja dann hinterher in der zweiten Hälfte, als dann Maxim Leitsch auf Linksverteidiger gespielt hat, wo dann Philipp Mwene gefehlt hat, das hat dann ja gar nicht mehr funktioniert. Und wir hatten in der ersten Hälfte, habe ich das schon so empfunden, dass wir extrem wenig über rechts gespielt haben. Und in der zweiten Hälfte ging dann gar nichts mehr über links. Und das heißt, wenn eine von diesen beiden Außenbahnen irgendwie nicht funktioniert oder einen Totalausfall hat, sage ich jetzt mal, weil jetzt gerade in der zweiten Hälfte die linke Außenbahn tot, würde ich jetzt einfach mal so sagen, dann kann auch der Rest von der Mannschaft das nicht gut kompensieren.
Fand ich tatsächlich auch, zumal Also es hat tatsächlich auch Bo Henriksen ja als einen wesentlichen Grund genannt, warum es in der zweiten Halbzeit nicht mehr funktioniert hat, weil er auch gesagt hat, so Mwene, Kassie, die gehen normalerweise auch immer in Halbräume hinein. Das war jetzt bei den Ersatzkräften nicht der Fall. Ich glaube, es war auch ein taktischer Fehler, den Mainz in der Halbzeit gemacht hat. Maxim Leitsch ist kein linker Schienenspieler, das ist ein Innenverteidiger. Und man hat diesen Fehler dann ja auch korrigiert nach kurzer Zeit, indem dann Nicolas Ferracznik reinkam, die linke Seite übernommen hatte und dadurch vielleicht ja auch dieser Ärger von Moritz Jens entstand.
Denn du sagst es gerade, der dann seine Wasserflasche einmal quer durch die Box schmeißt, was jetzt wirklich unüblich ist für Mainz 05 eigentlich. Und Henriksen sagt, gut, dass er so drauf war. Wenn der happy gewesen wäre, wenn wir ihn auswechseln, hätten wir ein richtig großes Problem.
Aber das ist ja auch was, worüber wir tatsächlich im Stadion geredet haben. Wir haben es nämlich überhaupt nicht verstanden, dass Maxim Leitsch als Linksverteidiger eingewechselt wird. Ich hatte sogar eher vermutet, dass wir auf eine Viererkette gehen, weil Moritz Leitsch auf dem Platz ist, weil es also als
Maxim, nicht Moritz?
Gott im Himmel, jetzt habe ich alles vermischt. Natürlich Maxim Leitsch. Und mich wundert das ein bisschen. Natürlich kann man das mal als Notlösung machen, aber wenn du doch jemanden wie Niki Ferracznik, der so eine Offensivpower hat, auf der Bank sitzen hast und der, wenn er eingewechselt wurde, und er wurde ja jetzt noch nicht super häufig eingewechselt.
Frankfurt aber beispielsweise, aber sehr stark.
Ja. Genau, Frankfurt war sehr stark und eigentlich auch in den letzten, also ich meine jetzt dieses Jahr hat er ein, zwei Einsatzzeiten gehabt und da empfand ich ihn nie als eine Verschlechterung und eigentlich eher nochmal für den letzten Push eigentlich jemand, der extrem gut geeignet ist. Frage ich mich, warum man den nicht in der Halbzeit bringen kann.
Ich würde hier gerne einmal ein bisschen aufdröseln, weil wir jetzt ein paar Punkte angesprochen haben. So, das eine ist Silvans Leistung. Jetzt muss man dazu sagen, der hat zwar seine Einsatzminuten kontinuierlich bekommen, aber richtig in Tritt und richtige Fitness hat der sich noch nicht holen können. So, deswegen nehme ich ihn in Schutz. Er war in der Box. Die Flanken waren teilweise zu ungenau. Er kam nicht dran. Das ist eine Timingfrage und das holst du dir mit Matchpraxis. So, und wenn du dann häufig am Ende reinkommst, wo deine Mitspieler vielleicht auch schon Platz sind, wo dann eben nicht mehr der Ball so präzise kommt, dann kannst du dir dieses Level an Fitness und Timing eben nicht ranholen.
Und gerade da würde ich sagen, Silvan ist auf der rechten Seite und da müssen halt die Flanken von der anderen Seite halt kommen. Und das war nämlich genau das Problem, dass die Flanken eben von links nicht gesessen haben.
So, das ist das eine. So, da kannst du Maxim Leitsch aber zum Beispiel auch gar keinen Vorwurf machen. Das ist nicht seine Position. Der ist ein Halbverteidiger und da entwickelt er übrigens auch Offensivqualitäten. Beispielsweise in der Spieleröffnung, aber auch im Torabschluss. Ich erinnere nur mal kurz an Stuttgart. So, als er den Last-Minute-Ausgleich gemacht hat. Das ist das eine. Also Silvans Leistung möchte ich ein bisschen ausklammern, weil er hat sich bemüht, ohne Ende und so viel Spielzeit hatte er dann jetzt wirklich nicht. Und wenn du nach so einer langen Verletzung und es klingt an der einen oder anderen Stelle zumindest so, dass er auch unter Schmerzmittel Einsatz gespielt hat. Also wenn du dich so zurückarbeiten musst, ist das nicht von jetzt auf gleich so möglich. Deswegen nehme ich ihn dann ein klein wenig in Schutz. Das ist das eine. Das andere ist, um nochmal kurz auf das Offensivspiel zu sprechen zu kommen, weil du schlechthin vorhin gesagt hast, ja auch wie die Wege waren. Da fällt mir etwas seit geraumer Zeit auf und du hast es in deinem Text, in deinem Bericht bei der AZ auch geschrieben. Du hast drei Spiele zusammengenommen. Du hast das Bremen-Spiel genommen, du hast Augsburg genommen.
Und Union Berlin.
Und Union Berlin. Alles drei Mannschaften, die einen ähnlichen Fußball an den Tag gelegt haben. Ein Fußball, wie er uns vermutlich auch gegen Heidenheim erwarten wird. Und es gibt die Räume, sie sind da. Wir haben das letzte Woche mit Domi Theis besprochen. Das eine ist der Zwischenlinienraum, das spricht dieser Raum zwischen Abwehr und Mittelfeld. Und das andere sind aber die Offensivläufe. Und häufig, und jetzt wird es kurz, ich entschuldige mich, kleiner Exkurs, ich probiere aber alle mitzunehmen, häufig der Spieler, der ballfern ist. Und damit meine ich jetzt entweder Lee, wenn Paul Nebel Seite, also wenn die rechte Seite im Ballbesitz ist, oder wenn die linke Seite im Ballbesitz ist, meine ich dementsprechend Paul Nebel. Da fehlt mir der Diagonallauf in die Box. So, dass ich zum einen Tiefe erzeuge, zum anderen aus dem Rücken des Verteidigers komme, so aber auch den Raum hinter mir aufreiße für den Schienenspieler, dass der reinstarten kann, um beispielsweise eine Flanke am zweiten Pfosten abzunehmen. Ich hoffe, das war soweit verständlich für alle. Mhm. Also der ballferne Halbraumoffensive, da das Freilaufverhalten ohne Ball, das stimmt für mich nicht. Und das sind so die Dinge, die ich auch häufig gesehen habe in diesem Spiel mit Ball dann bei Nadim Amiri oder auch bei Sano. da hat das Zutrauen gefehlt. Man hatte keinen Gegner im Rücken, hätte sich aufdrehen können und hat aber zur Seite oder nach hinten wegklatschen lassen. Also auch da war nicht alles ganz sauber und es wirkte etwas unrund. Und deswegen würde ich zum Beispiel sagen, wenn wir über die Offensive sprechen, ist das nichts, was wir der Offensive anlasten müssen oder sagen, oh, Paul Nebel hat zwei Chancen nicht genutzt, sondern wir kommen zurzeit nicht in genügend Situationen. Und wenn wir uns die Hinrunde angucken, dann müssen wir auch sagen, Johnny hat hinsichtlich der Effizienz überperformt. Und das kannst du nicht voraussetzen für die ganze weitere Rückrunde. Was meine ich damit? Die Chancen waren nicht so hoch, ein Tor zu schießen, und Johnny hat das Tor trotzdem gemacht. Das lässt sich statistisch ermitteln. Es heißt, wir müssen uns die Chancen klarer rausspielen, damit wir mehr einfachere Tore bekommen. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir jetzt überlegen, und das ist natürlich die Weiterentwicklung, wie sind wir vom Freilaufverhalten beim Spiel mit Ball, wenn wir den Ball nicht haben.
Es ist ja auch eine Analyse, die Bo Henriksen dann nach dem Spiel auch betrieben hat, der ja auch die Qualität mit Ball bemängelt hat und auch klar gesagt hat, wir müssen da besser werden. Und weil du den Artikel angesprochen hast, den ich geschrieben habe, also meine These ist, es ist jetzt auch schon der Fluch des Erfolgs der vergangenen Monate. Man weiß inzwischen, dass Mainz gute Fußballer in den eigenen Reihen hat. Man weiß, was Mainz in den vergangenen Wochen und Monaten hier an Gegnern der Mewe Arena besiegt hat. Und gerade Gegner, die vielleicht auch bewusst destruktiv auftreten, verschärfen das jetzt sogar gegen Mainz 05. Ja, also vielleicht kommt man inzwischen sogar als Augsburg hierher und sagt, mit einem Punkt sind wir zufrieden. Das ist ja eine ganz andere Ausgangsposition als vor einem Jahr, als Mainz abgeschlagen im Abstiegskampf war und eigentlich jeder Punktverlust hier eine Peinlichkeit für die Gegner war.
Und wo der Gegner auch kommt und sagt, wir müssen gegen Mainz punkten, weil gegen andere punkten wir vielleicht nicht. Das ist ja jetzt umgedreht. Mhm.
Was ich sehr interessant finde, ist, die Spiele, die du jetzt genannt hast, haben natürlich auch alle die Gemeinsamkeit, dass wir sehr viel Ballbesitz hatten. Und wir hatten in der ersten Hälfte 73% Ballbesitz jetzt gegen Augsburg.
Nochmal mehr als gegen Werder beispielsweise. Ja.
So, und also bei Union haben wir schon drüber gesprochen, wir haben bei Werder drüber gesprochen. Und das andere, was du eben angesprochen hast, Johnny Burkhardt, der quasi mittelgute Chancen reingemacht hat, das sehen wir natürlich jetzt auch. Also wir hatten 4 Großchancen, wir haben keine davon gemacht und das ist uns in der Vergangenheit nicht passiert. Da waren wir sehr viel effizienter und da hat Johnny Burkhardt auch irgendwie so und das Team ein bisschen mitgerissen und hat es auch geschafft, dass andere Spieler Chancen, die vielleicht jetzt nicht 100% hätten drin sein müssen, gemacht haben. Und ich glaube, das ist dann wieder so eine self-fulfilling prophecy. Also da fehlt dir irgendwie so ein Baustein, dann hapert es ganz kurz und dann kommst du wieder in einen Headspace, wo du sagst, so, oh, wir treffen wieder nicht mehr.
Und trotzdem verliert die Mannschaft das Spiel nicht. So, ja. Und es wäre fast passiert und ich musste einfach mal die Fußabwehr von Robin Zentner, wie nennen wir das am besten, wie nennen wir die Parade? Den Maikäfer auf dem Rücken mit dem Fuß, brillant
gehalten. Hat gegen Bremen auch so gemacht, oder? In so einen Ball, wo er so gewedelt hat, um den Spieler noch zu verwirren im Abschluss.
Also wenn unorthodox das neue Normal wird, das ist einfach, das freut mich sehr. Aber weil du es gerade angesprochen hast, da haben die Spieler zum Teil und die Einzelspieler die Mannschaft mitgerissen. Jetzt kommen wir an einen Punkt, wo das Trainerteam mehr in die Verantwortung genommen werden muss. Du kannst nämlich auch nicht voraussetzen, dass die Spieler permanent auf dem Level performen. Das ist immer noch Mainz 05. Und deswegen auch kurze Ermahnung an alle Fans und auch an uns selbst. Das Ergebnis ist normal. Es ist mehr die Rückkehr zur Normalität als eine Verschlechterung unseres momentanen Spiels. Aber den Punkt, den ich ansprechen möchte und den ihr auch schon genannt habt unterschwellig, ist das In-Game-Coaching. Und das hat erneut, und das ist jetzt nicht das erste Mal, aber in diesem Spiel offensichtlich gar nicht funktioniert.
Ja, man hatte in der zweiten Halbzeit dann, das hatte ich bei Y-Scout gesehen, einem Datenportal, das eben solche Zahlen erhebt, einen Wert an zu erwartenden Toren von Mainz von 0,14. Das spricht halt einfach Bände, dass man in der zweiten Halbzeit auch gar keine Gefahr mehr ausstrahlen musste. Und damit kommen wir jetzt zu einem nächsten Punkt, den ich verbesserungswürdig sehe, nämlich man hat Arnaud Nordin, einen Neuzugang aus Frankreich, der sich natürlich jetzt erst einmal hier einleben muss, der erstmal seine Rolle finden muss. Mein Eindruck ist aber, wenn ich jetzt beide Einwechslungen sehe, er sucht noch seine Rolle bei Mainz 05. Ja, ist eigentlich, finde ich, wenn man so sich die Videos anguckt, hat er seine Stärken vor allem in diesen Flügelflitzer-Qualitäten, also eigentlich etwas, was Mainz gar nicht so in seinem System hat. Und das heißt umgekehrt für mich, mein Eindruck ist, Mainz sucht auch noch nach der richtigen Rolle für ihn in diesem System. Ja, eigentlich ist er für mich ein Spieler, der so mit seinen Ausbrüchen über die Außen in Dribblings gehen, so seine absoluten Qualitäten hatte. Und in beiden Spielen bislang war er noch nicht der große Faktor. Ich bin zum Beispiel gespannt, ob er in den offensiven Halbräumen, wo du ja vor allem kreativ sein musst, auch ein Spiel gestalten musst, ob er das dann wirklich so herausragend spielt oder ob man eigentlich dahin gehen muss zu sagen, wir versuchen ihn vielmehr in diese Flügel 1-gegen-1-Duelle zu bringen, wo er einen Gegner halt auch wirklich nerven kann, vielleicht auch mal bis zur Grundlinie geht und ja, du damit dann auch Gefahr erzeugst.
Ich möchte aber noch einmal kurz nachfragen, wie kam denn Henriksen, und er hat ja mit der Bank kommunizieren dürfen während dem Spiel, und Silberbauer, wie kamen denn die auf die Idee, Maxim Leitsch auf Außen zu stellen? Also ich möchte dieses Unentschieden nicht an Maxim Leitsch festmachen, das möchte ich noch einmal ganz, ganz klar sagen. Aber einen Spieler so positionsfremd einzusetzen, hat sich mir einfach nicht erschlossen. Was war die Idee dahinter? Wenn ich die nämlich hätte, dann könnte ich es ja anders nachvollziehen. Ich kann es aber nicht nachvollziehen, weil ich die Idee nicht verstehe.
Ich sag mal prinzipiell, er ist ein Linksfuß. Das ist schon mal was er Niki Ferratschnik voraus hat. Das ist wahrscheinlich das stärkste Argument für Maxim Leitsch auf dieser Position. Und dass er halt Offensivqualitäten auch hat. So, aber das ist meiner Meinung nach, wäre das eigentlich eher ein Argument gewesen, Paul Nebel auf die Linksverteidigerposition zu ziehen, weil er halt sehr viel besser mit seinen Flanken ist. Aber dann haben wir natürlich vorne wieder die Riesenbaustelle. Aber im Grunde macht es für mich auch nicht wirklich einen Sinn. Und das Einzige, was ich mir wirklich erklären kann, war, dass sie gesagt haben, oh fuck, wir brauchen einen Linksfuß.
Vielleicht ist es auch einfach so, dass man sieht, manche Spieler müssen irgendwie deutlich länger um ihren Durchbruch kämpfen unter Bo Henriksen. Wir hatten die Geschichte Anfang der Saison bei Paul Nebel beispielsweise. Ja, es hat ja schon einige Wochen gedauert, bis er dann feste Kraft war, und zwar auch auf der Position, die er am stärksten spielen kann. Und da sprichst du jetzt mit der Linksverteidigerposition hier was ganz Empfindliches an, Venus.
Natürlich, natürlich.
Und bei Niki Ferratschnik ist es für mich irgendwie ähnlich, ja? Ja, weil ich finde, also rein auch von der Idee des Transfers, musst du ihn auf dieser Position bringen. Es ist seine Position. Und man hat ja auch gesehen, dass er das Tempo hat, um dann eben in der Bundesliga auch ein ganz spannender Spieler zu werden, sich dahin zu entwickeln.
Hatte tolle 2-gegen-1-Situationen, als er sich durchsetzt. Also das kann man an der Stelle schon mal erwähnen. Und wenn ein Gegner so unterlegen ist wie Augsburg, ey, dann kann ich so einem Bub doch die Möglichkeit geben und sagen, gerade du jetzt mit deinem Tempo, du mit deinen 1-gegen-1 oder 2-gegen-1 Qualitäten, dich brauche ich jetzt. Ich brauche jetzt jemanden, der was Überraschendes macht. Und nicht sagen, ich brauche einen Linksfuß.
Vor allem, weil dann hinten raus mit Johnny Burkhardt zusammen auf einmal richtig viel Geschwindigkeit auf der linken Seite war. Das ist mir, und natürlich war dann Nordin ja auch auf der linken Seite. Und irgendwie hat man sich komplett dieser Möglichkeit beraubt.
Und ich möchte einmal an das erinnern, was Domi Theis letzte Woche gesagt hat. Er sagte, St. Pauli hat das extrem stark gemacht, weil sie unfassbar viel Tempo auf dem Platz hatten gegen die Augsburger Abwehr, die eben nicht so schnell ist. Und das hast du ja auch in der einen oder anderen Situation in der ersten Halbzeit gesehen, wenn dann Nelly Viper ins Laufen kam, wenn ein Paul Nebel ans Laufen kam. Und ganz ehrlich, Jae-Sung Lee hätte für mich zur Halbzeit rausgemusst.
Oh ja.
Und nicht erst kurz vor Ende der zweiten Halbzeit. Jae-Sung Lee war für mich einer der Hauptfaktoren, warum die Offensive gelahmt hat. Da kam ja gar nichts. Da kam kein Impuls, nichts.
Bin ich bei dir? Es gab eigentlich bis auf Paul Nebel kaum einen Spieler, der richtig aufgedreht ist, wenn er den Ball hatte. Ne? Denn dann nervst du einen Gegner, dann forderst du ihn heraus. Und da war das Spiel zu statisch tatsächlich. Ja.
Und für Niki Ferratschnik hinten raus zu kurz, weil er hat es dann nämlich auch getan, muss man wirklich sagen.
Ich muss aber zum Ingame-Coaching, ich stimme dir zu, es wird auch sehr selten das System geändert, auch das halte ich für ausbaufähig. Trotzdem finde ich, ist es auch ein gewisser Wert, dass du nach, ich glaube, rund 20 Minuten merkst, okay, diese Idee mit Maxim Leitsch auf links, das funktioniert nicht. Dass du nicht dogmatisch eben an so einer Idee dann bis zum Ende festhältst, sondern dass du dann eben auch in der Lage bist, umzustellen. Das wurde ja immerhin gemacht, auch wenn es dann wahrscheinlich den Ärger mit Moritz Jens provoziert hat. Aber es war ja tatsächlich dann auch die völlig richtige Maßnahme, dass man da dann auch nochmal gehandelt hat.
Ja, wir können gerne nochmal drüber reden, ob wir das vielleicht auch so gemacht hätten, ob wir Moritz Jens rausgenommen hätten und Leitsch dann in die Mitte gezogen hätten. Ich finde es tatsächlich eine extrem schwierige Frage, einen Spieler nach 20 Minuten, der halt auf einer positionsfremden in der Positionsrampenrolle für ihn nicht funktioniert, dann wieder rauszunehmen, ist natürlich schon ein heftiges Zeichen. Andererseits nimmst du dir halt mit Jens jemanden, der halt ein extrem guter Anker war und der komplett dafür gesorgt hat, dass Augsburg halt nichts auf die Ketten bekommen hat.
Aber da möchte ich nochmal zu meinem allerersten Satz zurückkommen, als wir über die Startelf gesprochen haben und ich gesagt habe, ich fand es schon eine kleine Überraschung, dass Jens gestartet ist. Denn Leitsch ist derjenige, der besser in der Spieleröffnung ist. So, deswegen hätte ich ihm das schon zugetraut und er war nach hinten stabil. Also weder weder Moritz Jens noch Maxim Leitsch haben irgendetwas zugelassen. So, aber nach vorne hat Maxim Leitsch noch das ein oder andere Quäntchen mehr vielleicht im Fuß.
Ja, wobei man dazu sagen muss, gegen Augsburg kommt es dann vor allem in dieser Rolle darauf an, dass du Essende ausschaltest. Ja, das ist ein wahnsinnig unbequemer, kopfballstarker Stürmertyp. Jens hat auch gegen ihn gespielt im Hinspiel. Das war schon echt eine ganze Menge Arbeit, bis Essende dann gegen Chor nachgetreten hatte und vom Platz flog. Also den Gefallen hat er Mainz dann diesmal nicht getan. Und ich glaube, da ging es dann wirklich erstmal um diese brachiale Arbeit hinten, dass du eben diesen Spieler ausschaltest. Das hat Jens geschafft. Und grundsätzlich muss ich sogar dazu sagen, weil wir jetzt natürlich sehr viel über die Offensive sprechen, was sich verbessern muss. Was mir sehr, sehr gut gefallen hatte, war tatsächlich die Konterabsicherung von Mainz. Ja, also auch so ein Dominic Chor, der immer vorgerückt war. Augsburg konnte sich eigentlich gar nicht befreien. Also Mainz hat ja tatsächlich auch wenig Konter zugelassen und die ganzen langen Bälle, die Augsburg gespielt hatte nach vorne, die hatte man eigentlich auch sehr gut im Griff. Wenn ich da an das Hinspiel denke, ich glaube, da gab es ein Torschussverhältnis von 30-4 für Augsburg. Mainz hatte gewonnen, muss man auch immer noch mal in Erinnerung rufen. Aber da merkt man schon in diesen ganzen Monaten, da haben sich beide Mannschaften sehr entwickelt. Augsburg hat sich nicht mehr getraut, diesen Angriffsfußball gegen Mainz zu spielen, weil man wusste, dann lassen wir hinten Räume, die eiskalt ausnutzen. Und Mainz war hinten damals am Schwimmen und stand jetzt wirklich brutal stabil.
Das ist eine sehr wichtige Entwicklung. Ein Spieler ist mir trotzdem auf Augsburger Seite aufgefallen, das war Kömür, der schon 3-1 teilweise gespielt hat, bis dann Dominic Chor kam und gesagt hat, Kömür nicht so. Das war dann schon Premium an der einen oder anderen Stelle. Und Dominic Chor, weil wir jetzt gerade mal über ihn sprechen und weil du die Entwicklung jetzt mal vom letzten Augsburg-Spiel bis jetzt ansprichst, ist ja auch so ein Spieler, der eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht hat, der mit 8 Gelben in den ersten 14 Spieltagen aufgefallen ist und seitdem keine Karte mehr gesehen hat.
Finde ich tatsächlich eine richtig gute Sache. Und das ist mir auch schon sehr positiv aufgefallen, dass offensichtlich Dominic Chor den Schalter in seinem Kopf umgelegt hat und gesagt hat, okay, jetzt ziehen wir mal hier die Grenze genau da. Ich habe keine Lust, hier der Giasula 2.0 zu werden. Und der jetzt einfach messerscharf verteidigt, wirklich auf die letzte Sekunde das Timing perfekt hinbekommt in den letzten Wochen. Und eigentlich gar nicht so durch Fouls auffällt, wenn dann mehr so durch Kleinigkeiten, durch Diskussionen mit dem Schiedsrichter.
Ich möchte noch einen Schritt nochmal zurückgehen, nochmal kurz zur Innenverteidigung und von Chor nochmal kurz zur zentralen Position kommen. Wer für mich im ersten Moment abgetaucht war, war Nadim Amiri. Der hatte für mich keinen wirklichen, wir haben es ja angesprochen, Impact auf das Spiel, auch nicht so als Taktgeber. Und wenn du dann in die Daten guckst, merkst du, stimmt nicht. So, der war da und der war wichtig. Aber ich glaube, zu tief. Also nicht Richtung Offensive, sondern zu sehr im Spielaufbau gebunden. Und da hat er wirklich seine Pässe auch gesammelt. Da war er progressiv unterwegs. Aber dann wurde der Weg vielleicht eben auch noch mit leicht ledierter Hüfte nach vorne zu weit. Das Einzige, was ich von ihm wahrgenommen habe, offensiv, war ein relativ schwacher Schuss aus der zweiten Reihe in der ersten Halbzeit. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass da die Abstimmung nicht ganz sauber war zwischen zentraler Innenverteidigung oder Halbverteidigern im Spielaufbau mit Nadim Amiri. Dann im Zusammenspiel mit der Offensive, da hat was gefehlt.
Es waren tatsächlich 13 progressive Pässe, die Nadim Amiri gespielt hat. Die sind aber natürlich nur auf die vorderen 2 Drittel des Spiels, die offensiven 2 Drittel gesehen. Und er hatte im offensivsten Drittel nur 9 angebrachte Pässe. So, da merken wir jetzt, also da gibt es eine Diskrepanz. Und das eine sind progressive Pässe, also wirklich nur Pässe nach vorne. Und das andere sind insgesamt Pässe. So, also da merkst du schon, Nadim Amiri war nicht so wirklich offensiv überhaupt tätig. Und das unterstreicht quasi genau deine Aussage. Was mir aber eben auch noch gekommen ist dabei, du hast eben gerade den einen Fernschuss von Nadim angesprochen. Das war der einzige Fernschuss, den wir hatten.
Und genau darauf will ich hinaus, weil wenn wir doch merken, okay, die Flanken kommen so nicht und vielleicht haben wir auch gerade nicht die Spieler für Flanken auf dem Platz. Was ich ja immer noch machen kann, ist ein Cutback. Meint, ich laufe auf die Grundlinie und spiele das Ding zurück auf die Fünferkante, auf den Elfmeterpunkt, auf die 16er-Kante, an den Halbkreis. Das kann ich ja trotzdem machen. Und das gab es mir viel zu wenig. Und da war Raum da. Und da hätte es die Möglichkeit gegeben, abzuschließen. Und wenn wir mal in der Situation waren, abzuschließen, dann ist Sano nochmal auf den Ball getreten. Dann war Nadim noch nicht da. Das waren so die Punkte, wo ich mir dachte...
Der Pass war einfach zu ungenau.
Oder das dann halt. Und das darf dir halt nicht passieren. Die Flanke ist nochmal was anderes. Aber dieser einfache Pass in den Rückraum, der hätte ganz anders forciert werden müssen. Und da, und das kannst du dem Trainerteam schwerer anlasten, jetzt muss man es auch ein bisschen in Schutz nehmen, da musst du die Spieler in die Verantwortung nehmen. Also die Räume waren da und die Mittel waren tendenziell auch da, sie haben sie aber nicht richtig eingesetzt. Aber das ist jetzt halt der Punkt, wo du hinkommen musst, weil es ist so anspruchsvoll für diese Mannschaft, mit Ball bis zum 16er zu kommen. Das Ding dann im 16er zu vollenden ist on top, das ist der nächste Schritt. Und wenn du dann sagst, Schlechti, ey, Konterabsicherung war dafür super, die Abwehr hat gut gestanden, ist das ein Riesenbonus und die Mannschaft hat was gelernt, hat noch einen Punkt mitgenommen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das in den nächsten Spielen besser sein wird.
Ja, der Meinung bin ich auch und ich glaube halt, dass man sich da jetzt wirklich entwickeln muss und entwickeln wird und ja, die Spieler haben ja schon so ihre Freiheiten, was sie auf dem Platz machen können. Unter Bo Henriksen sind sie tatsächlich nicht in so ein Korsett eingebunden und die Freiheiten haben sie insgesamt ein bisschen wenig genutzt.
Wurde an diesem Wochenende übrigens häufig betont. Es waren ja Robin und Paul beide im aktuellen Sportstudio. Da wurde es erwähnt, es wurde nach dem Spiel nochmal erwähnt, ja, wir sind nicht in so einem Korsett drin. Das hat übrigens Robin Zentner gesagt, nicht irgendwie Paul Nebel. Wo du schon merkst, okay, also unter den vergangenen Trainern sah das zum Teil ganz, ganz anders aus. Und wenn du nochmal zurückdenkst, wie Spieler und welche Spieler unter Bo Henriksen dann aufgeblüht sind, merkst du, diese Spieler konnten erst aufblühen unter einem anderen Trainer, der dem Offensivspiel einem anderen Status beimisst.
Ja, und er ihnen auch einfach das Vertrauen schenkt. Ja, also nehmen wir Brian Gruder vergangenes Jahr, haben wir oft drüber gesprochen, hatte unter Jan Sievert riesige Probleme, weil er tatsächlich eben sehr, sehr stark in die Defensivarbeit eingebunden war. Die musste er auch unter Bo Henriksen leisten, aber er konnte einfach frei drehen im Offensivspiel. Er konnte kreativ sein, er konnte vieles machen, worauf er Lust hatte. Das hat dann ja auch Spaß gemacht und hat Mainz am Ende ja auch keine schlechte Summe in die Kassen gespielt.
Und uns hat es auch noch Spaß gemacht. Das kommt ja erschwerend hinzu.
Ja, was bleibt denn so von dem Spieltag, wenn wir so da drauf gucken? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind gerade in so einer Abschlussphase eigentlich schon. So letzte Worte.
Also ich sag dir ganz ehrlich, wir hatten einen Finn Damen, der einen brillanten Tag erwischt hat auf der Gegenseite und natürlich auch hoch motiviert gewesen ist. Wir hatten einen Bo Henriksen, der oben in der Loge jäckig geworden ist. Deswegen für mich, Damen ist Gold, Silberbauer.
Und beim Blick auf die Tabelle würde ich auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass dieses Rennen um Platz 6 oder 7 von lauter herausragend punktenden Mannschaften besteht, sondern dass man da dann auch mit einem Punkt gegen Augsburg, wenn man jetzt in den nächsten Spielen wieder nachlegt, sich da auch in dem Feld festigen kann. Ich sehe da bislang irgendwie so nach den Top 4, 5 jetzt nicht diese sechste, siebte Mannschaft, die sich da, die da enteilen wird.
Ich habe ja letztes Mal ein bisschen das Best-Case- und das Worst-Case-Szenario aufgemalt. Tatsächlich, wenn wir gewonnen hätten, dann wären wir, glaube ich, sogar Vierter gewesen. Fünfter, weil Leipzig hat ja gewonnen. Aber es ist ein bisschen egal, es hat sich quasi nichts verändert.
Vierter für den Tag.
Genau. Es ist
übrigens kein gutes Motto in Mainz, Vierter für den Tag, aber es ist ein anderes Thema.
Ach ja, ich sag mal, es hat sich nicht viel verändert tabellarisch. Wir sind jetzt einen Platz tiefer. Freiburg hat gewonnen, ist an uns vorbeigezogen. Die Optionen sind alle noch da und ich glaube, eigentlich, wenn wir den Weg weitergehen, wenn wir jetzt ein bisschen die Probleme lösen, die wir haben, dann können wir da gut und gerne Punkte holen. Und ich glaube, jetzt, wo Johnny Burkhardt auch wieder zurückkommt, haben wir hoffentlich dann auch wieder die offensive Qualität, die dann die Tore macht.
Ich hoffe halt wirklich darauf, dass Nelson Weiper Spielzeit weiterhin bekommt. Ich bete dafür, dass wir uns offensiv vielleicht ein bisschen umstellen, auch für Arnaud Nardin, dass der mehr Spielzeit bekommt, dass er seine Rolle finden kann, dass wir vielleicht mit zwei Offensiven spielen. Das wäre dann auch nochmal eine Wechseloption für Johnny Burkhardt, sodass ich Nelson Weiper und Johnny Burkhardt oder Nardin dabei habe. Mhm. Ja, er bringt das Profil Flügelflitzer mit, das ist das eine, so kann ich ihn einsetzen. Er kann aber auch Stürmer spielen. So, und als jemand, der da 1-gegen-1 Qualitäten mitbringt und wuselig ist, kann man das, glaube ich, auch sehr gewinnbringend einsetzen.
Ja, und wir haben es ja gesagt, jetzt kommen Heidenheim, jetzt kommt St. Pauli und das sind halt Gegner, da brauchst du diese Offensivspieler.
Ja, und dann kommt mal ein flacher Ball, dann kommt mal ein hoher Ball, du bist nicht auszurechnen, du bist allein vom Personal her schon schwer zu verteidigen, fände ich persönlich interessant. Irgendwie kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass Nelson Weiper nach den Leistungen, die er jetzt gebracht hat, komplett auf der Bank versauern würde. Also das macht absolut keinen Sinn. Und wenn Nico Bungert, wie auch schon vermutlich bei Paul Nebel, mal kurz beim Bo anklopft und sagt, falsche Position und lass mal ein bisschen spielen. Dann kann der Nico auch eine Ära prägen wie Martin Schmidt.
Lasse spielen. Entschuldigung.
War das eine Nelly versteckte spielen. Zentnerkritik, lieber
nein,
Bene?
Nein. Nelly spielen, nicht Lasse.
Aber ich würde sagen, wir haben dieses Spiel auseinandergenommen. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass wir über eine Stunde über dieses Spiel reden, weil für mich hat dieses Spiel so viel gar nicht hergegeben. Wie gesagt, es hatte unfassbare Längen und wenn man sich die Zusammenfassung anguckt, wirkte es dann doch irgendwie etwas flotter.
Hoffentlich hat unsere Zusammenfassung nicht auch unfassbare Längen.
Ich würde behaupten, gerade Florian Schlecht ist mit seinem Tempo, das er immer wieder reinbringt und mal rausnimmt, perfekt prädestiniert für diesen Podcast. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wieder Spaß gemacht.
Und der Mann, der für Langsamkeit und Rhythmus rausnehmen steht, Benedikt Engelberts.
Danke, dass ich da... War sehr schön, hat mir Spaß gemacht und... gerne wieder, auch gerne mal, wenn wir gewinnen wieder. Also ich habe das Gefühl, ich podcaste immer nur, wenn wir verloren haben. Also.
Bene, es liegt an dir. Und damit sagt dann auch der kleine Wuselige in der Runde tschüss. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Arrivederci.
Tschüss.
Ciao.